Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Anja Buchmann und bis 4 Uhr den Medienteam. Dem Lokaljournalismus geht seit längerem nicht gut. In vielen Gegenden gibt es nur noch eine Lokalzeitung. Und die aktuelle Situation mit Einkommenseinbußen, Kurzarbeitergeld etc. für viele Menschen kann dazu führen, dass die wenigen Abos gekündigt werden, beziehungsweise vor allem Betriebe keine Werbung mehr in den Lokalmedien schalten können. Eine potenzielle Lösung: Arbeitnehmergutscheine. Sprechen wir drüber mit dem Verleger des Tagesspiegel, der das vorgeschlagen hat. Außerdem geht es unter anderem um die Diskussion zur Klarnamenpflicht in sozialen Medien. Und jetzt schauen wir kurz zurück, beziehungsweise wir hören. So klang das große Rauschen auf UKW. Genau vor 70 Jahren startete das erste UKW-Programm in Deutschland. Das klang alle schon sehr viel besser als Mittelwelle und es ermöglichte ein Programm mit vielen regionalen Fenstern. Deutschland war bei der Einführung von UKW Vorreiter in Europa. Seit den 1990er Jahren kann man Radio auch digital empfangen. Bei dieser Umstellung hat Deutschland sich eher Zeit gelassen. Wann dürfen Journalisten berichten und wann nicht? In zwei sehr unterschiedlichen Fällen hat sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute mit genau dieser Frage befasst. Dabei ging es auch um die Bundeswehr. Unter Berufung auf das Urheberrecht hatte die Bundeswehr versucht, gegen Presseberichte über ihren Afghanistan-Einsatz vorzugehen. Ob sie damit erfolgreich war, berichtet Katharina Vogt aus Karlsruhe.
Unter der Bezeichnung Afghanistan-Papiere erschienen im Herbst 2012 auf dem Online-Portal der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung militärische Lageberichte des Bundesverteidigungsministeriums aus den Jahren 2001 bis 2012. Sie unterlagen als sogenannte Verschlusssache der Geheimhaltung. Die Bundesregierung wehrte sich gegen die Veröffentlichung und machte geltend, an den Papieren bestehe ein Urheberrecht, das durch die Veröffentlichung verletzt werde. Außerdem werde die Sicherheit der deutschen Soldatinnen und Soldaten der Bundesrepublik verletzt. Sie klagte auf Unterlassung. Der Streit ging über den Europäischen Gerichtshof zurück zum BGH und der hat heute entschieden, die Zeitung durfte die Papiere auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Zwar genossen die militärischen Lageberichte urheberrechtlichen Schutz, allerdings schütze der allein das Interesse der Bundesregierung, darüber zu entscheiden, ob sie die Papiere der Öffentlichkeit preisgeben will und sich also der öffentlichen Kritik aussetzt. Das Sicherheitsinteresse der Bundesrepublik spiele im Rahmen des Urheberrechts keine Rolle, dafür gäbe es andere Gesetze. Die Meinungs- und Pressefreiheit der Zeitung wiege demgegenüber besonders schwer. Ging es hier doch um die öffentliche Debatte um Einsätze deutscher Soldatinnen im Ausland und den Streit, ob es sich hier noch um eine Friedensmission handle.
Katharina Vogt aus Karlsruhe. Auch der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck hatte unter Berufung auf das Urheberrecht geklagt und vor Gericht eine Niederlage erlitten. Hintergrund des Falls war ein Text des Politikers, den Spiegel Online 2013 ohne seine Zustimmung veröffentlicht hatte. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass in dem vorliegenden Fall eine tagesaktuelle Berichterstattung vorliege. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits im vergangenen Jahr entschieden, dass Medien in einem solchen Fall grundsätzlich auch ohne Zustimmung des Verfassers aus urheberrechtlich geschützten Werken zitieren dürfen. In dem veröffentlichten Text von Beck handelte es sich um einen Buchbeitrag aus dem Jahr 1988, in dem der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete für eine teilweise Entkriminalisierung von Sex mit Kindern eingetreten war. Nach Angaben Becks hatte der Herausgeber damals allerdings zentrale Aussagen verfälscht. In dem Originaltext habe er sich gegen die damals weit verbreitete Forderung ausgesprochen, das Sexualstrafrecht komplett abzuschaffen. Das habe der Herausgeber allerdings aus dem veröffentlichten Artikel gestrichen, so Beck. Spätestens ab 1993 habe sich Beck laut BGH vollständig vom Inhalt des Aufsatzes distanziert. Eigentlich ihr Twitter-Name. Eine fantasievolle Privatkreation, ein schnödes Schatzi-123 oder ihr wirklicher Name. Es geht jetzt eigentlich um ein ernstes Thema, nämlich wie kann man Hass und Hetze im Internet habhaft werden? Einige Politikerinnen und Politiker setzen da Hoffnung in eine Klarnamenpflicht. Sie fordern, dass man in den sozialen Medien nur noch unter eigenem Namen posten kann. Kritik gibt es daran aber auch, denn nicht jede und jeder hat Lust, Facebook, Twitter und anderen Big Playern des Internets freiwillig seine Daten zu übermitteln. Ein Beitrag von Michael Voregger, natürlich unter Klarnamen.
In der Politik taucht immer wieder die Forderung nach einer Klarnamenpflicht auf. Jeder soll nur unter seinem echten Namen in den sozialen Netzen aktiv sein, findet auch Uwe Lübking vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Ich war skeptisch eher, aber ich bin jetzt doch dafür, weil es hat sich mittlerweile in den sozialen Medien so ein Echoraum gefunden, wo jeder ja seine Meinung bestätigt fühlt, auch wenn sie noch so abstrus ist. Und ich glaube, wir müssen hier viel stärker die analoge Welt in die digitale Welt bringen. Und dafür brauchen wir dann auch die Klarnamen.
Besonders nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist die Diskussion wieder entbrannt, weil viele anonyme Nutzer nicht ermittelbar waren. In einem Positionspapier hat die CDU die Klarnamenpflicht bisher abgelehnt. Danach sollen nur Anreize für eine Klarnamennutzung gesetzt werden. Im März haben die Länder Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern eine Gesetzesinitiative zur Erleichterung der Identifizierbarkeit im Bundesrat gestartet. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war zweimal Bundesjustizministerin und ist heute stellvertretende Vorstandsvorsitzende der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Juristin hält nicht viel von einem solchen Gesetz.
Wenn man das umsetzen wollte, hieße das zunächst mal, dass das nur für die gilt, die auch einen Ausweis haben, denn sie müssten ihren Namen angeben und einen Personalausweis haben und sich registrieren lassen mit der Nummer. Das heißt, unter 16-Jährige, die eben gar nicht solch einen Ausweis haben, die würde man komplett von der Nutzung dieser sozialen Medien herausnehmen, was ja vollkommen indiskutabel wäre. Zweitens würde man Facebook, Twitter, andere Anbieter natürlich diese Daten kostenlos frei Haus liefern, sogar noch gesetzlich verpflichtend. Das hieße, dass die noch mehr Daten, personenbezogene Daten über ihre Nutzer haben als jetzt schon.
Aktuell verbietet das Telemediengesetz eine Klarnamenpflicht. Die Datenschutzgesetze und das Grundrecht auf Meinungsfreiheit stellen eine hohe Hürde für eine neue Regelung dar. Viele Politiker und Politikerinnen hoffen, dass man Personen eindeutig identifiziert und haftbar macht für Sachen und Äußerungen, die sie im Internet tun. Eine Klarnamenpflicht greift auch deshalb zu kurz, weil schon heute viele Menschen unter ihrem Namen hetzen, beleidigen und drohen. Markus Beckedahl ist Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org. Er kennt die Forderung aus der Politik schon seit fast 20 Jahren.
Die Realität sieht so aus, dass diejenigen, die tatsächlich belangt werden sollten, sich häufig durch technische Maßnahmen gut schützen können. Außerdem ist die Rechtsdurchsetzung das eigentliche Problem. Selbst wenn alle Hassprediger beispielsweise im Netz eindeutig identifizierbar wären, so würde doch nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz derjenigen auch tatsächlich vor Gericht gestellt, weil unsere Justiz darauf nicht vorbereitet ist.
Ähnlich sieht das auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Also da brauchen Sie natürlich die Ermittlungsbehörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die damit umgehen kann. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es eine hervorragende Taskforce, die auch mit den Netzanbietern eine Absprache hat, dass sie von denen eben Informationen bekommen, IP-Adresse, mit der sie dann weiterarbeiten können, wenn es um solche Äußerungen geht. Da sind in den letzten gut 2 Jahren fast 800 Ermittlungsverfahren durchgeführt worden. Nicht alle führten am Ende zu Verurteilungen, weil es nicht alles strafbar war. Aber da ist man sehr konsequent vorgegangen. Das heißt, man braucht Leute, man braucht technisches Know-how. So ist auch der Weg, wie er in Frankreich gegangen wird. Und da setze ich drauf. Ich denke, das ist absolut notwendig.
Südkorea hat die Klarnamenpflicht wieder abgeschafft, weil sich der Erfolg nicht eingestellt hat. Mit den Polizeigesetzen der Bundesländer und dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt es in Deutschland viele Möglichkeiten, gegen strafbare Inhalte im Netz vorzugehen. Gesetze gibt es bereits viele, aber was fehlt, ist das geeignete Personal bei Staatsanwaltschaften und Gerichten, die digitale Kriminalität zu bekämpfen.
Mein Kollege Michael Voregger über die Debatte zur Klarnamenpflicht. Fast 2 Monate befindet sich die Welt bereits im Corona-Ausnahmezustand, natürlich auch die von Medienschaffenden. Einige von ihnen haben wir deshalb gefragt, wie hat sich für sie das Arbeiten verändert? Und gibt es Positives, das Sie sehen, vielleicht auch für die Zeit nach der Krise? Im Internet unter deutschlandfunk.de/mediasres finden Sie bereits einige Antworten, wie auch die von Bettina Böttinger. Sie moderiert im WDR die Unterhaltungstalkshow Kölner Treff. Und das auch immer noch in diesen Tagen, was für Böttinger keine Selbstverständlichkeit ist.
Wir sind sehr erleichtert und glücklich, dass wir überhaupt den Kölner Treff weitersenden können. Am Freitagabend bzw. nächste Woche am Dienstag in der ARD. So eine Talkshow, so eine Unterhaltungstalkshow lebt auch von der Stimmung des Publikums. Und das ist nicht mehr da. Es ist schon ein wenig seltsam. Weniger Kameraleute, weniger Redakteure und Redakteurinnen, alles ist reduziert. Auch die Einstimmung auf die Runde, sonst im sogenannten Gemeinschaftsraum, entfällt. Es ist die Einzelgarderobe angesagt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Sendung selber, dass die Gespräche selber fast ein bisschen intensiver wirken. Kein Gast kann sich im Grunde genommen auf die Reaktion des Publikums konzentrieren, sondern es geht nur innerhalb der Runde. Was sehr merkwürdig ist, das ist die Stimmung danach. Denn üblicherweise haben wir anschließend einen kleinen Umdruck, wo man sozusagen endgültig ins Gespräch kommt und sich verabschiedet. Das soll jetzt alles ganz schnell gehen, ganz schnell wieder in die Autos, ganz schnell wieder in das sichere Zuhause. Das bedauere ich, aber wir wissen nicht, wie lange die Situation so andauert. Und ich finde, es funktioniert. Wie gesagt, es geht weiter mit dem Kölner Treff.
Die WDR-Journalistin Bettina Böttinger zu ihrer aktuellen Situation als TV-Moderatorin. Corona bringt auch Printprodukte immer stärker unter Druck. Einerseits wird Journalismus zurzeit so stark gebraucht wie nie, andererseits sinken die Umsätze der privaten Medien, weil die Wirtschaft immer weniger Werbung schaltet. Während Staatshilfen für viele Branchen zurzeit lebensrettend sind, haben Zeitungen ein Problem damit. Die Unabhängigkeit der Medien vom Staat hat bei uns Verfassungsrang. Wenn die Presse direkter Hilfen annimmt, dann ist eben die Gefahr groß, dass daraus Abhängigkeiten entstehen. Was also tun? Ein Vorschlag kommt aus der Zeitungsbranche selber. Sebastian Turner ist Herausgeber des Berliner Tagesspiegel und in einem Gastbeitrag für den Spiegel hat er sogenannte Arbeitnehmergutscheine ins Spiel gebracht. Diese Gutscheine verteilen manche Firmen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn der Wert darauf nicht höher als 44 Euro im Monat ist, zahlt der Arbeitnehmer keine Steuern und kann dafür tanken oder Kleidung kaufen. Sebastian Turner ist jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Tag, Herr Turner.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Wie kann so ein Gutschein den Lokaljournalismus unterstützen?
Er kann ihn unterstützen, indem eine Firma zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt, wenn ihr ein Lokalmedium nutzen wollt, bestellen wollt, lesen wollt, im Briefkasten haben wollt, online haben wollt und es hat einen Preis, dann tun wir das auf euer Einkommen drauf. Ihr merkt davon gar nichts. Also für euch ist es gar keine Belastung und für uns als Arbeitgeber ist es eine kleine Belastung. Das Modell gibt es schon. Es ist erprobt. Das heißt, es ist auch im Gesetzgebungsprozess, wäre das jetzt keine große Hexerei in der Anwendung, sondern man könnte es relativ schnell, wie eben auch jetzt zur Krise passend, ins Werk setzen. Deswegen meine ich, ist es diskussionswürdig.
Müsste man nur noch die Arbeitgeber auch überzeugen, dass sie diese Arbeitnehmergutscheine auch wiederum für den Lokaljournalismus einsetzen?
Das ist richtig. Darin sehe ich aber ehrlich gesagt einen weiteren positiven Aspekt. Je mehr die Lokalmedien in ihren Kiezen, Kreisen, Gemeinden mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und fast alle sind Arbeitgeber. Jeder Mann arbeitet ja irgendwo oder viele arbeiten irgendwo oder sind damit verbunden jedenfalls. Je mehr die lokalen Medien ins Gespräch kommen und sagen, hast du mal drüber nachgedacht, ob du nicht deinen Mitarbeitern das anbieten willst, umso mehr bildet sich auch lokale Gemeinschaft neu heraus. Ich kenne aus vielen Gesprächszusammenhängen eine ernste Sorge von vielen Menschen in der Gesellschaft um die Qualität oder überhaupt die Existenz des Lokaljournalismus. Also da ruft man nicht in die Leere hinein, sondern da trifft man auf offene Ohren, die sagen, ja, das könnte ein wunderbar einfaches Instrument sein, mit dem wir ein Problem ansprechen oder ein Problem mindern, das wir in Deutschland heute gering haben. Wir können aber beim Blick ins Ausland sehen, wie sich das auswirkt. Es gibt große freie Länder, Vereinigte Staaten beispielsweise, mit richtig Wüsten des Lokaljournalismus, wo also überhaupt keine Angebote im Landstrich mehr vorhanden sind. Und dort konnte man inzwischen auch erforschen, wozu das führt. Und alles, was man dort an Nebenwirkungen kennt und feststellt, ist negativ. Also es gibt ein großes gesellschaftliches Interesse daran und so ein dezentraler Ansatz zwingt die Lokalmedien dazu, auf die Menschen, auf die Unternehmen, auf die Betriebsräte zuzugehen und das Thema auch zu adressieren. Ja. Also das tut uns nicht schlecht, wenn wir uns da auch in Bewegung setzen müssen.
Herr Turner, der Tagesspiegel selber, darüber haben wir mit Ihrem Haus vor kurzem schon gesprochen, hat Kurzarbeit eingeführt. Das ist letztendlich Unterstützung durch den Steuerzahler. Wo würden Sie dann die Grenze ziehen zur staatlichen Unterstützung?
Auch die Tatsache, dass Straßen gebaut werden, auf denen unsere Boten entlang gehen, ist staatliche Unterstützung. Der entscheidende Punkt ist die redaktionelle Unabhängigkeit. Wenn der Mehrwertsteuersatz gesenkt wird oder verschwindet, wenn die Logistik unterstützt wird, also wenn alle Dinge für alle gleichermaßen gelten und wenn sie nicht verbunden sind mit irgendeinem Einfluss auf die Redaktion, dann sind sie erstmal diskutabel und dann muss man gucken, was hat die besten Nebenwirkungen und dann kann man drüber reden. Was aus meiner Sicht ungeeignet wäre, ist, dass man sagt, also man kann sich darum bewerben und dann entscheidet ein Gremium, das vielleicht Rundfunkräten entspricht und dann hätte man einen Strukturvorteil in Deutschland. Wir haben beide Systeme, wir haben das öffentlich-rechtliche und wir haben das unabhängige privatwirtschaftliche, dann hätte man das diese zwei Säulen ein bisschen unterminiert. Damit sollte man gar nicht anfangen.
Ja, ja, Unabhängigkeit ist absolut ein wichtiges Stichwort. Bei Staatshilfen besteht dann eben die Gefahr, dass es zu Verflechtungen zwischen der Politik und den Medien kommt. Ist ein überzeugendes Argument, keine Frage. Andererseits, wenn dann mal gesponnen ein Autohändler Gutscheine für die Lokalzeitung ausstellt, dann könnte er doch vielleicht auch erwarten, dass das Blatt besonders positiv über sein Autohaus berichtet, oder?
Also wenn Sie nur ein Autohaus haben und das ist der einzige Abonnent, dann haben Sie in der Tat ein Problem. Aber tatsächlich ist es ja heute so, eine Zeitung wie die unsere hat über 100.000 Leser in Abonnenten und dann kommen nochmal sozusagen mal Faktor 2 oder 3 die Leser, 300.000 allein in Print. Und wenn dann ein Autohaus mit vielleicht 5 Mitarbeitern oder auch mit 50 sagen würde, uns gefällt was nicht, dann ist es eine Situation, mit der wir schon heute umzugehen wissen, die uns nicht weiter beeindruckt. Während wenn ein Akteur sagt, wir haben jetzt hier bei dir an deinem Gesamtbudget einen Anteil, das deutlich größer ist als 5 oder 6 Abonnements oder auch 20 oder 100, sondern wir sind vielleicht 10 oder 20 oder 30% von deinen Einnahmen, dann verändert sich die Situation.
Die Bundesregierung, die denkt ja auch darüber nach, die Zustellung der Zeitung zu bezuschussen. Ist das eine Sache, die für Sie auch schon problematisch wäre?
Nein, das folgt genau dem gleichen Muster. Es ist nicht auf die Redaktion bezogen und deswegen kann man drüber reden. Ich finde den Vorschlag genauso erwägenswert und mein Gespräch mit Leuten aus der Politik und auch aus dem eigenen Kollegenkreisen, da gehen die Meinungen auseinander und am Ende, wenn man darüber spricht, dass hier eine wirklich wichtige demokratische Institution zu unterstützen ist, kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Nehmen wir mal an, diese Arbeitnehmergutscheine, die Sie vorschlagen, finden großen Anklang und es wird tatsächlich umgesetzt. Was sollen die Zeitungen von den Erlösen bezahlen, Ihrer Meinung nach?
So wie heute das, was Sie aus Ihrer Sicht für das Richtige halten. Der Punkt ist ja im Augenblick so, wir haben einen Rückgang im Anzeigengeschäft. Wir müssen überlegen, wo können wir sparen. Und dann haben wir zunächst einmal die Kosten des Vertriebes. Da können wir nichts machen. Der Bote muss morgens zum Briefkasten laufen. Dann haben wir die Druckkosten. Da können wir auch nichts machen. Wir können ja nicht sagen, wir drucken ins Nichts. Und dann haben wir weitere Kosten im Verlag und in der Redaktion. Und das, was man jetzt in allen Häusern weltweit, wenn man den Durchschnitt anguckt, ich habe es gerade in der New York Times gelesen, die schätzen, dass die Anzahl der Journalisten, die in den Medien arbeiten, sich in den letzten 20 Jahren wohl halbiert haben könnte. In den Vereinigten Staaten, bei uns ist die Entwicklung nicht so stark. Jedenfalls die Medienhäuser sollten das Geld so einsetzen, dass sie idealerweise möglichst viele weitere Abonnenten gewinnen. Und das ist für meine Begriffe an allererster Stelle in die Qualität. Und das heißt Köpfe, Recherche, redaktionelle Produktion und das, was ein Qualitätsmedium ausmacht.
Ja, sagt Sebastian Turner, Herausgeber des Berliner Tagesspiegel, zu seinem Vorschlag zu Arbeitnehmergutscheinen für Lokalzeitungen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die Schlagzeile von morgen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Petra Willems. Ich bin stellvertretende Lokalchefin der Redaktion Eifel-Mosel bei der Tageszeitung Trägischer Volksfreund. Die Schlagzeile unserer nächsten Ausgabe heißt Streit um Schulstart der Viertklässler. Es geht darum, dass eine Gemeinde trotz Corona kreative und umsetzbare Ideen für einen Unterricht aller Grundschüler in ihrem Bereich entwickelt hat. Obwohl alle Vorgaben und Vorschriften eingehalten werden, gibt die Schulbehörde der Gemeinde allerdings kein grünes Licht.
Der Kulturnachmittag im Deutschlandfunk geht nach den Nachrichten weiter mit meiner Kollegin Maja Elmenreich. Ein Thema unter anderem, wie verändert sich Israel, Religion und Gesellschaft in der Corona-Krise? Anja Buchmann verabschiedet sich für heute und sagt Tschüss, bis die Tage.